Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Mein Name ist Ute Stabingis, ich bin Redakteurin bei Cavallo und ich freue mich ganz besonders, heute die Pferdetrainerin Marie Heger zu begrüßen. Marie, du hast nicht nur Corona-bedingt spannende Wochen hinter dir, du warst in Andalusien und hast da wirklich eine ganz, ganz besondere Erfahrung gemacht und das ist eine wirkliche Gänsehautgeschichte, deshalb möchten wir die gerne heute auch nochmal erzählen. Du warst sozusagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, vielmehr, da hätte eigentlich ein Tierarzt sein müssen und du und die Gestützler Mathilda Leon. Ihr beiden habt es geschafft, einem kleinen Stutfohlen wirklich das Leben zu retten. Wie kam das Ganze und weshalb warst du gerade auf dem andalusischen Gestüt?
Ja, hallo Ute erstmal. Ich war auf dem Gestüt, weil ich dort vorhatte, einen Kurs zu geben. Das wäre jetzt das zweite Mal gewesen, dass wir auf dem Gestüt einen Kurs planen mit den Jungpferden dort. Da kommen dann immer die deutschen Teilnehmerinnen hin und möchten die PAI-Rasse kennenlernen oder die Hispano-Araber-Rasse, das, was sie dort züchten. Und die leben eben dort relativ robust. Sie haben Riesenflächen, auf denen sie leben und sind dort super angepasst und sind auch relativ unberührt. Also sie macht immer ein bisschen was mit denen. Das heißt, die Stuten, auch jetzt gerade mit dieser Stute, die wir dann da vor Ort hatten, wir konnten an die ran und wir konnten sie auch an den Halfter anlegen und führen, aber sie sind eben ungearbeitet. Und das ist das Spannende für die Teilnehmer dann auch, wenn sie mit mir dort nach Spanien fahren, dass sie Pferde, die unvoreingenommen sind, den Menschen gegenüber, mit denen arbeiten können. Und das war eben der Plan, dort den Kurs zu machen. Und die Teilnehmer konnten dann nicht anreisen oder sie durften nicht anreisen. Das war genau die Phase, in denen so nach und nach das Hotel fragte, schon als ich angereist bin, hast du denn Corona? Also, sie waren noch etwas, ja, am Anfang war es in Spanien so, wenn in Spanien eine Deutsche aufgetaucht ist, dann haben die gedacht, wir bringen das Virus nach Spanien. Ganz absurd, wenn man jetzt die Situation betrachtet, wie andersrum auch die Zahlen und das Gesundheitssystem so funktioniert.
Wir sind alle ein bisschen hilflos gerade, ja, das stimmt.
Genau, auf jeden Fall fragten sie mich an der Rezeption noch scherzhaft, ob ich denn auch kein Corona hätte. Und ich bin dann aber nach 3 Tagen schon aus dem Hotel ausgezogen, weil es dann auch hieß, sonst kann es passieren, dass wir in dem Hotel in Quarantäne geraten.
Ja.
Und dann bin ich auf den Hof gezogen. Und dann war aber auch schon nach und nach klar, dass die Teilnehmer nicht fliegen dürfen, dass sie gar nicht erst nach Spanien fliegen dürfen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das jetzt in Deutschland auch so weitergeht, dann kann ich ja auch in Deutschland nicht arbeiten. Und dann habe ich gedacht, dann nutze ich wenigstens die Chance hier und drehe weiter meine Videos für meine Online-Lehrplattform. Und versuche ich hier Material zu sammeln und ganz viel zu schneiden, damit ich genug zusammenkriege. Und das war auch der Plan. Ich wollte verschiedene Geburten filmen. Und wir hatten immer den Plan, dass wir uns tauschen. Alle 2 Stunden gucken wir nach den Pferden. Wir haben immer die Stuten, die schon Harz am Euter hatten, auf eine Weide geholt, die nah am Gestüt liegt. Und so konnten wir uns mal abwechseln und gucken, wer gerade jetzt so weit ist. Genau, und dann hat Mathilde morgens irgendwie um 7 oder so gesagt, ich muss ganz schnell kommen. Und ich dachte schon, toll, ich packe meine Kamera ein und renne zur Weide. Und sie sagt, nicht filmen, nicht filmen. Und da hing leider schon der Kopf aus dem Pferd raus, aber gar keine Beine in Sicht. Also die Beine waren einfach nicht in Sicht.
Und auch nicht zu fühlen, zu spüren, also keine.
Soweit, nee, da konnten wir noch gar nicht ran. Aber genau, da rief ich Mathilde dann die Gestützleiterin ihren Tierarzt an. Und man muss dazu sagen, es gibt immer Kommunikationsschwierigkeiten, weil ich spreche kein Spanisch. Also ich verstehe einiges mittlerweile, aber ich spreche kein Spanisch. Ich bin dabei, es zu lernen. Und wir kommunizieren hauptsächlich mit so einer App, die wirklich direkt und prompt übersetzt. Also das ist schon richtig gut, es funktioniert auch. Aber in der Situation war es einfach so, Mathilde hat gesagt, ihr Tierarzt sagt, wir können nichts machen und er kann erst in 2 bis 3 Stunden kommen.
Was definitiv zu spät gewesen wäre.
Genau, was zu spät gewesen wäre, weil die Geburt schon einige Zeit gedauert hatte, sagte Mathilde. Also die war schon eine Stunde dabei und dachte, es geht los, aber es ging nicht weiter. Und der Tierarzt hatte keine Idee, wie er uns anleiten soll oder so, was wir da machen sollen. Für den war einfach klar, er kommt in 3 Stunden und dann guckt er, was ist und regelt dann die Situation. Fohlen rausschneiden oder wer weiß was dann. Und ich habe gedacht, das geht nicht, das geht nicht. Ich rufe jetzt meinen Tierarzt an, was ich übrigens immer mache. Ich möchte die nicht kritisieren oder so, die Tierärzte in Spanien, aber wir haben doch immer ein doch noch
Ein Backup.
ein Wissen auch, was noch von viel mehr Fachgebieten gespeist wird, habe ich das Gefühl in Deutschland. Wenn ich einen Tierarzt hole, dann habe ich das Gefühl, ist der noch allumfassender informiert, was man noch alles machen kann. Deswegen hole ich mir sowieso immer so ein Backup von meinem Tierarzt in Deutschland, wenn ich da irgendwas in Spanien habe oder von meinem Hufschmied auch. Und da habe ich dann Heike, Gott sei Dank, Heike Korter, meine Tierärztin, direkt am Telefon gehabt und sagt, Heike, und ich war den Tränen nahe, war ein bisschen so, wie wenn man Mama anruft
Ja,
und
wir
sagt,
brauchen
und dann
dich.
kommen die Tränen.
Ganz dringend, ja.
Ja. Und dann habe ich gesagt, der Tierarzt hier sagt, wir können nichts machen, aber es muss doch möglich sein. Wir müssen doch was machen können. Und
Ja, ich
dann
denke
hat
mal,
sie
die
gesagt,
Situation ist ja auch, wenn man so daneben steht, ne? Und wirklich,
ja.
ja, es einfach geschehen lassen muss. Ich glaube, das geht nicht, ne?
Ja, wir hätten eben zugucken müssen, wie die Stute eventuell, so gut kenne ich mich nicht aus, aber das Fohlen wäre gestorben da drinnen und dann hätte man es irgendwann rausschneiden müssen und ob die Stute das dann so überlebt, dass, oder mit wehentreibenden Mitteln, aber es ist auch eindeutig einiges zu groß, das Fohlen
Aber
für die Stute.
Vorerfahrungen hattest du gar nicht, ne, in Sachen Pferdegeburt.
Naja, mein Großvater hat Shetland-Ponys gezüchtet, aber wir waren nicht so wirklich bei der Geburt dabei immer. Also das war immer so, dass wir ein bisschen ferngehalten worden sind. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber die Ponys haben das selber gemacht. Mein Opa hat immer geguckt, dass alles klappt, aber wir haben dann immer nur die fertigen Fohlen besuchen
Wenn
dürfen.
alles erledigt war und gut gelaufen war.
Genau, ich war bei einigen Kälbergeburten dabei, aber nicht jetzt bei Pferdengeburten. Durch mein Psychologiestudium oder Tierpsychologiestudium habe ich mir einige angeguckt. Ich habe mich auch medizinisch weitergebildet, aber natürlich nicht so, dass ich anwenden kann, dass ich in der Praxis bin,
Und jetzt
sondern
war
nur
es soweit, ne?
theoretisch.
Ja.
Und jetzt habe ich gedacht, gut, Ärmel hoch, ich muss die Beine finden. Und Heike meinte aber immer, ich soll das Fohlen zurückdrücken in den Körper. Und das war allein kräftemäßig und man hatte auch die ganze Zeit so Empathie mit der Stute, was für Schmerzen die haben muss.
Das
Aber
heißt,
wir
ihr hattet auch
konnten
gar
es.
nichts da, ne? Weder ein wehenhemmendes Mittel noch Schmerzmittel noch
Nee,
irgendwas
wir
anderes.
hatten tatsächlich nur wehentreibende Mittel da, weil das ist das, was man auf einem Gestüt braucht. Wenn der Tierarzt nicht kommt, um die Nachgeburt rauszuholen oder so, die haben eher so wehentreibende Mittel da oder Buscopan, wenn mal eine Kolik ist. Also sie machen sehr viel selbst, da die Tierärzte ja auch so auf dem Land lange brauchen, um dorthin zu kommen. Das war jetzt nicht unbedingt nur eine Corona-bedingte Wartezeit auf den Tierarzt zusätzlich, weil so viele Straßensperren waren und er nur für Notfälle ausrücken darf. Auch einfach, weil er 1 Stunde sowieso vom Gestüt entfernt wohnt. Und es sowieso lange dauert und in dem Fall eben viel zu lange. Und dann haben wir aber geschafft, den Kopf, soweit es geht, reinzudrücken, dass ich ein Bein zumindest im Geburtskanal zu fassen bekommen habe und dann das ausgeklappt habe, also das geschafft habe, rauszuholen.
Hast du da viel irgendwie drüber nachgedacht, ob das, was du jetzt tust, möglicherweise auch das Falsche sein könnte?
Ja, die ganze Zeit. Das Problem war aber, also das Gute war eigentlich, dass der Tierarzt in Spanien am Telefon ja gesagt hat, es stirbt sowieso. Und das ist sowieso jetzt vorbei. Und deswegen war natürlich, ich hätte alles falsch machen können, aber Mathilde war auch froh, dass ich so beherzt zugegriffen habe, weil sie selbst auch nicht weiter wusste. Und ich habe dann ja auch immer wieder mich mit Heike besprochen und hatte sie auf Lautsprecher im Gras liegen. Und ich steckte mit den beiden Armen im Pferd und habe da versucht, die Beine zu erfüllen, was ich wirklich schwer fand, allein rauszufinden, wie die Beine im Pferd liegen. Also in welche Richtung ist das eingeklappt? Ich habe bestimmt mal 10 Minuten in die falsche Richtung gearbeitet, weil ich gedacht habe, ich habe schon das Fesselgelenk. Dabei war das irgendwie der Oberarm oder so. Also weil auch die Nervosität und der Zeitdruck so mitgespielt hat, habe ich da bestimmt auch mal 10, 20 Minuten in die falsche Richtung gearbeitet. Aber die Stute hat Gott sei Dank sich im richtigen Moment aufgestellt und wieder hingelegt auf die andere Seite, sodass ich dann auch ein Seil um das zweite Bein wickeln konnte, also eine Schlaufe drum machen konnte, um den Winkel vom Vorderfußwurzelgelenk. Und daran haben wir dann nach und nach mit den Wehen dann das Fohlen rausgezogen. Ja, und dann war natürlich die Stute so geschwächt von dem Ganzen, dass sie auch ihr Fohlen nicht trinken lassen wollte, weil sie eben hinten immer wieder weggeknickt ist. Aber da muss man wirklich sagen, das sind erfahrene Zuchtstuten. Das ist wirklich toll. Sie hat ihr Fohlen so lange nicht an sich rangelassen, also auf jeden Fall nicht an den hinteren Teil von ihrem Körper, bis sie stabil auf den Beinen steht. Damit sie nicht auf ihr Fohlen fällt. Das war wirklich toll zu sehen. Und ich bin ja auch in meinem Beruf als Pferdetrainerin nicht jetzt einfach nur unterwegs und gebe Reitunterricht, sondern ich bin ja hauptsächlich am Verhalten von den Tieren interessiert. Und das war eigentlich das Spannendste zu sehen, wie sie schafft, jetzt erstmal wieder auf die Beine zu kommen, wie das Fohlen. Wir haben dann ein bisschen Biestmilch abgemolken, die Kolostralmilch, weil das Fohlen zu schwach war, um aufzustehen. Und dann war das wie ein Wunderelixier. Wir haben es ins Maul gespritzt und zack, stand es und wir konnten es nach und nach zur Stute leiten. Genau, aber alles danach war verzögert, natürlich durch die Schwäche. Die Nachgeburt kam viel zu spät raus. Das Fohlen hat auch viel zu spät einen Kot abgesetzt. Aber es ging dann trotzdem alles gut.
Es ging dann alles zügig voran. Okay.
Ja.
Hattest du irgendwann mal zwischendurch so einen Gedanken, ich schaffe es einfach nicht?
Ja, mehrfach. Mhm. Also mehrfach. Und ich habe auch immer wieder zwischendurch mal für ein paar Sekunden aufgegeben. Weil ich gedacht habe, ist rein von der Kraft, und ich bin sehr stark, ich bin 1,80 und ich habe starke Muskeln, bin sportlich, aber ich habe gedacht, das schaffe ich nicht. Aber es war gut zu denken, dass das Fohlen sowieso schon tot ist, sonst hätte ich nicht so beherzt rangegriffen, weil wir gingen davon aus, dass es tot ist. Heike meinte immer am Telefon, nein, es kann sein, dass es noch lebt, dass es über die Nabelschnur versorgt ist und noch lebt. Aber es war eben, die Zunge war blau und alles, und ich war mir nicht sicher, gehört das so? und es hat ja auch keine Regung mehr gezeigt während der ganzen Geburt. Und dann hat es geatmet, als es raus war. Und das war so ein tolles Gefühl.
Wollte ich gerade noch fragen.
Ja.
Ich glaube, so ein Gefühl kann man gar nicht beschreiben. Ne? Ich weiß nicht, insgesamt, ihr habt wirklich mehrere Stunden gearbeitet, gezittert und gehofft. Und ich glaube, eine schönere Belohnung kann es eigentlich gar nicht geben, ne? Wenn dann wirklich so der erste Atmer kommt und man hat so das Gefühl, man hat nicht alles richtig gemacht, aber es hat funktioniert. Ne?
Ja, also es war wieder so eine wichtige Situation, und davon habe ich immer mal wieder welche, die einen daran erinnern, dass man dass es am besten ist, im Jetzt und voll und hier zu leben, weil in dem Moment habe ich nicht drüber nachgedacht, was machen wir mit dem Fohlenkadaver, wenn das raus ist, und ich habe nur gesagt, wir retten jetzt die Stute. Oder ich habe nicht überlegt, was machen wir danach, sondern es ging nur um den Moment, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also besonders jetzt, wo wir uns so viel Zukunftsgedanken machen und wie geht's weiter und kriegt man das eigentlich finanziell alles hin, und wichtig ist, trotzdem im Jetzt zu leben. Und das hat mir die kleine Raya, wie wir sie dann genannt haben, Raya Marie Kass.
Raya Marie.
Also, sie haben dann meinen Namen dann noch dazwischen gepackt, um mir zu danken. Das war ganz schön. Das hat sie mir nochmal gezeigt, dass das im Hier und Jetzt so wichtig ist, damit das alles klappt und man seine Energie auch voll fokussieren kann. Das geht nur, wenn man jetzt da ist.
Und ich glaube auch, dass man wirklich mit seinen Aufgaben auch wirklich wachsen kann. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich mir das vorher nicht zugetraut hätte, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich es hinkriege. Also dass ich wirklich schaffe, daraus zu holen.
Also nochmal wirklich ganz, ganz, ganz großen Applaus. Ihr wart nur zu zweit auf der Wiese, aber ich glaube, das ist wirklich, das ist eine Gänsehautgeschichte. Und ich glaube, so macht es einfach auch nochmal klar, wenn man wirklich keine Alternative hat und Dinge einfach tut, die man tun muss, dass das wirklich auch wirklich funktionieren kann. Ne? Und wie ist dein Verhältnis zu der Kleinen? Hattest du niemals so überlegt, sie zu kaufen, sie mitzunehmen?
Also ich habe ja, vielleicht wissen das ein paar Leute schon, aber ich habe ja vor kurzem erst erst etwas finanziell sehr Unvernünftiges gemacht und mir ein Pferd gekauft, was mich finanziell ruiniert.
Wir tun öfter solche dumme Dinge, ja. Aber genau, sie machen Spaß.
Das heißt, ja, aber ich habe zwei Pferde jetzt und einen Shetty und die nehmen viel mehr Zeit in Anspruch als schon jetzt möglich. Und ich möchte jedem gerecht werden, so sagt man das ja auch immer so schön. Ich möchte noch viel wichtiger, ich möchte mit jedem Zeit verbringen können. Mhm. Und deswegen sind drei das absolute Maximum. Und ganz ehrlich, ich baue zu jedem Pferd, was ich trainiere, was ich therapiere oder mit dem ich einen intensiven Prozess durchgehe, eine sehr starke Beziehung auf oder eine intensive. Mir fällt es schwer, die immer wieder gehen zu lassen, ob das Brittpferde sind, Trainingspferde, in welcher Weise auch immer. Und wenn es nur eine Stunde im Kurs am Wochenende ist. Und das ist, da baue ich sowieso eine intensive Beziehung auf. Und man muss nicht das habe ich häufig auch dann geschrieben, man muss nicht das besitzen, zu dem man eine Beziehung hat. Mhm. Und dieses kleine Fohlen kann noch so niedlich sein. Es wird ein riesen PAE-Pferd. PAEs, so schön sie auch sind, ist nicht meine Rasse. Okay. Nicht die, die ich in meinem Besitz haben möchte. Mhm. Und da können sie noch so, das triggern, was man von fern versteht, dass sie anmutig sind und stolz und lange Beine und so. Das ist aber nicht, das ist nicht meine Rasse und ich werde ja ihren Weg verfolgen können. Das ist ja das Schöne, dass es gestüt auch in Social Media auch immer postet, wo die Pferde hingehen, wohin sie verkauft werden. Und sie gehen ja auch häufig nach Deutschland. Es gibt eine Agentur sozusagen jetzt, die die Pferde, die 2 bis 3 Pferde von dem Gestüt nach Deutschland holt und hier vermittelt. Das heißt, man hat auch die Chance, hier sie dann anzugucken. Mhm. Und so kann ich verfolgen, wo es hingeht. Ja. Und da weiß ich, dass die Mathilde bestimmt einen guten Besitzer findet. Und
vielleicht kreuzen sich eure Wege auch nochmal, ne? Das, man weiß es nie,
Sicherheit.
Ne? Man sieht sich oftmals zweimal, ja. Aber ich denke mal, die Entscheidung ist sehr gut nachzuvollziehen, auch wenn man mit ganz viel Gefühl dran ist, dass manche Sachen einfach gesünder und besser auch mit dem Kopf entschieden werden müssen, ne? Und da hilft das dann auch nicht, ne? Ja, Marie.
Und ich bin ja viel in Portugal, wenn ich das noch sagen darf, ich bin ja viel in Portugal und in Spanien unterwegs und ich könnte jeden Tag über 10 Pferde geschenkt bekommen, retten, was auch immer.
Da muss man schlau sein. Aber
das ist nicht Sinn der Sache. Ne? Mhm. Man kann lieber weiter losgehen und aufklären über Pferdeverhalten und den Leuten Wissen schenken, dass sie anders mit den Pferden umgehen und dass ihnen dass sie Empathie entwickeln, dass sie einen anderen Blickwinkel bekommen, auch für das, was vor ihrer Haustür passiert. Und das ist wichtig, dass es in Spanien und Portugal auch vor Ort passiert und es bringt nichts, die ganzen Pferde einfach nur einzupacken und retten zu wollen. Mhm. Es gibt sicherlich Situationen, wo das notwendig ist, aber schon gar nicht auf einem gut funktionierenden Gestüt, auf dem die Pferde artgerecht gehalten werden, dass man da irgendeinen Gedanken hat, dass man da unbedingt was mitnehmen möchte, ein Pferd mitnehmen möchte aus so einem Gedanken. Ne?
Ja.
Da gibt es ganz andere Situationen, wo es mir wirklich schwer fällt, wieder nach Hause zu fahren oder auch wieder nach Deutschland zu fahren und ein Pferd dort angehobbelt bei irgendeinem Bauern im Garten alleine stehen zu lassen. Das ist deutlich schwerer.
Eine härtere Sache, ne? Ja. Marie, du bist wieder zurück in Deutschland. Du hattest eine lange Fahrt. Also auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für deine wirklich tolle Geschichte. Und ich glaube, die Erfahrung, die wirst du noch lange so mit, die wird sich noch in dir bewegen, denke ich. Ne? Das wird noch eine Zeit in Anspruch nehmen, bis man sowas auch einfach verarbeitet. Auf jeden Fall, du bist wieder hier. Die Telefonleitung war ab und zu etwas knarzig. Bitten wir darum, zu entschuldigen. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz gute Zeit. Bleib gesund. Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf cavallo.de. Viel Spaß natürlich auch mit unserer neuen Ausgabe und bleibt gesund. Alles Gute, tschüss.
Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.